Moin und herzlich willkommen bei Geschichten aus dem Altbau, dem Grusel-Podcast mit dem X-Faktor, mit Christoph Wellbrock und Josch Kliemann. Am Ende jeder Folge liegt es dann an Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fakten von Fiktion zu trennen und zu entscheiden, ob die Geschichten auf wahren Ereignissen basieren oder ob Christoph und Josch sich alles nur ausgedacht haben.
Und bevor wir heute dazu kommen, ob wir in unseren letzten zwei unheimlichen Geschichten voller schauriger Ereignisse, mysteriöser Vorkommnisse und unerklärbarer Phänomene einen wahren Kern versteckt haben, hier wie immer die kleine Spoilerwarnung, denn die neuen Geschichten von heute beginnen ab 23 Minuten und 20. Und jetzt, vorher reden wir einmal ganz kurz über die Auflösung vom letzten Mal. Es ist immer das Gleiche. Ich habe letztes Mal angefangen, glaube ich.
Genau, du durftest aufschließen, wie ich immer zu sagen pflege, mit der Geschichte Die Helvetti-Station. Ein finnischer Wissenschaftler, Geowissenschaftler, wird entführt, mehr oder weniger, von zwei Agenten, die ihn nach Sibirien fliegen und ihn dort eine Forschungsstation zeigen, nämlich die Helvetti-Station. Und er bekommt schon, als er ankommt, wird ihm eine Gasmaske angeboten und er sagt schon, was, wieso, weshalb? Und dann sagt der Mann, der ihm die anbietet, naja, du, ich wollte sie dir nur geben, es wirst gleich merken, warum. Und dann steigt er aus und stinkt halt unfassbar nach Schwefel auf dieser kleinen, oder um dieser kleinen Station herum. Er geht dann rein und ist eigentlich die ganze Zeit während des Fluges dahin und auch während die Leute ihn quasi immer weiter in die Katakomben dieser Station führen, hat er überhaupt keine Ahnung, was er da eigentlich soll. Und nach einem kurzen Briefing von dem, sag ich mal, Chef der Station, sagt er dann aber auch sowas wie, naja, das ist ja eigentlich gar nicht mein Spezialgebiet hier, ich weiß überhaupt nicht, warum ich hier helfen soll. Und dann sagt der Chef der Station, dass sie ihn auch deswegen gar nicht gefragt haben, denn es wird einmal in einem Nebensatz klar, dass unser Wissenschaftler früher genau das Gegenteil eines Wissenschaftlers war, denn er war ein Mann der Kirche, ein Gottesmann und hat Theologie studiert. Und trägt auch immer noch ein silbernes Kreuz um seinen Hals, was auch alle Anwesenden auf dieser Station tragen. Und dann wird ihm erklärt, dass sie ihn deshalb hierher geholt haben, weil sie seine Expertise im Bereich der Theologie bzw. der Religion und des Glaubens brauchen. Denn sie haben da Bohrungen vorgenommen und haben scheinbar ein Loch im wahrsten Sinne des Wortes zur Hölle gebohrt. Denn irgendetwas rauscht aus diesem Loch heraus, also Stimmen, und der Wissenschaftler bekommt dann auch einen Kopfhörer auf und darf das einmal anhören und ist dann völlig aus dem Häuschen und fragt, was sie bloß dort getan haben. Wir haben danach ja ein bisschen über Dante auch geschnackt und so weiter und Hölle und Himmel und Co.
Sieben Zirkel waren das oder
sieben
sowas?
Sieben, ne? Kreise, genau, sieben Höllenkreise.
Ist Zirkel nicht das gleiche?
Zirkel und Kreise? Ja, das heißt Kreise.
Okay. Ey, du,
bevor ich hier weiter irgendwie meinen Tipp abgebe, sage ich erstmal, was die Community geglaubt hat. Es war natürlich wieder ein klassisches Geschichten aus dem Altbauergebnis hier eigentlich. 61% glauben, dass es wahr ist und 39%, dass es falsch ist. Ich glaube, das wird ein schwieriges Ding heute mit der Auflösung. Ich glaube, das wird wieder so ein Definitionsteil. Und das Blöde ist, ich bin so ein bisschen gespoilert durch zweierlei Sachen. Einmal natürlich durch Instagram, weil ihr in den Kommentaren schon wieder geschrieben habt, woher ihr das glaubt zu kennen. Und zum anderen, weil Josch und ich, wer uns auch auf Instagram folgt, wird gesehen haben, dass wir einmal einen Wein trinken waren. Und da hat Josch, haben wir kurz darüber gesprochen, was wir eigentlich nie machen.
So. Stimmt, machen wir eigentlich wirklich nie, ne?
Machen wir wirklich nie. Ich sage jetzt Folgendes. Ich weiß ja quasi, dass du dir das ausgedacht hast. Mhm. Und sage aber trotzdem, dass du dich auf das wahre Phänomen beziehst, was alle in den Kommentaren erwähnt haben. Und zwar diese Bohrung, ich habe schon wieder vergessen, ich habe es mir auch nicht hier jetzt nochmal vor Augen gepackt, dass du dich darauf beziehst. Und jetzt, pass auf, um das ein bisschen spannend zu machen, um ich einen Euro, das wird jetzt, wahrscheinlich muss ein Euro reinschmeißen, aber ich sage, und du hast dich zusätzlich noch bei dem Film The Mist orientiert, weil wir den gerade hatten, in der Live-Folge. Das ist jetzt mein Euro.
Das ist ein Euro. Okay, dann kannst du den schon mal bezahlen, Kollege. Ich fange mal an. Also erstmal fange ich an mit The Mist. Damit hat das nichts zu tun. Also
nicht zumindest mal Inspiration.
Nicht bewusst. Wer weiß, ob das irgendwie mit reingespielt hat, aber nee, eigentlich nicht. Das beruht auf dem sogenannten Well to Hell. Der ist aber mittlerweile bestätigt als Hoax. Und nach unserer Regel ist es deswegen ausgedacht. Weil wenn wir zeigen können, dass das widerlegt wurde und dass jemand sich das ausgedacht hat, dann ist es damit nicht echt.
Ach, wovon haben das, davon haben alle gesprochen?
Nein. Die Leute haben die, also teils. Es gab verschiedene Sachen. Manche meinten diesen Well to Hell. Die meisten meinten aber die Kola-Bohrung. Es gibt das Kola Super Deep Borehole auf der sogenannten Kola-Halbinsel. Das ist aber nicht in Sibirien, sondern zwischen Finnland und Norwegen. Und da haben die ein sehr, sehr, sehr tiefes Loch gebohrt, und zwar etwa 12 Kilometer tief, beziehungsweise 12 Kilometer Teufe. Aus irgendeinem Grund sagen Bergleute, es handelt sich um Teufe statt um Tiefe, warum auch immer, weiß ich nicht.
Okay.
Random Fact, den ihr mit auf den Weg nehmen könnt. Und in diesem Bohrloch haben sie auch interessante geologische Anomalien gefunden, aber nichts Übernatürliches. Und das sind einfach so Fanfic, die es dazu gibt, quasi Creepypastas über dieses Loch. Und das ist halt dieses Well to Hell. Und da gibt es angeblich diese Aufnahme von diesen Schreien. Das ist auch so einer, es gibt so einen Clip von so einer Radiosendung, wo jemand sagt, quasi hier, wir haben diese Aufnahme gefunden und so weiter. Und das ist eins zu eins das, was ich auch eingespielt habe. Die Sounds, die man da hört, kommen aus dieser angeblichen Originalaufnahme. Das wurde aber auch widerlegt, weil man rausgefunden hat, aus welchen Schnipseln diese Tonspur da zusammengelegt wurde. Unter anderem zum Beispiel aus dem Film Baron Blood von 1972. Irgendein Freak hat wieder erkannt, dass irgendein Schrei da rauskommt und man deswegen beweisen konnte, okay, das ist zusammengeschnitten aus irgendeinem anderen Kram. In dieser Original, also in dieser Version von Well to Hell, also der Creepypasta, geht's halt um, da gibt's ganz viele verschiedene Versionen, aber meistens geht's um eine sibirische Forschungsstation der Sowjets, bei der sie 14,4 Kilometer tief gebohrt haben und dann einen Hohlraum gefunden haben, wie bei mir in der Geschichte, und dann halt ein Mikrofon runtergelassen haben und eine Kammer gefunden haben, in der Temperaturen um die 1000 Grad sind. Und da halt eben diese Schreie der Verdammten aufgenommen werden konnten.
Okay.
Und diese Geschichte damals wurde halt, wie auch in meiner Geschichte, in Finnland zuerst verbreitet. Und zwar in christlichen Zeitungen. Es gab so christliche Newsletter und sowas, in denen das halt weitergetragen wurde. Und dann hat auch TBN, der Trinity Broadcasting Network von Amerika, irgendwelche amerikanischen Christen, die einen Sender haben, haben das auch als Beweis aufgenommen, um zu zeigen, dass es die Hölle auf Erden tatsächlich gibt. Und so wurde es ja weitergetragen, aber hauptsächlich in solchen Kreisen, die damit halt quasi den Beweis für die Hölle anliefern wollten.
Das ist aber nicht dieses Naturschau, also mit diesem Naturschauspiel Höllentor oder so.
Das ist noch was anderes.
Das ist noch, genau, ja. Das ist ja einfach nur so ein Feuerloch.
Das ist so ein Feuerloch. Ne? Es gibt tatsächlich erstaunlich viele von solchen Löchern auf der Welt.
Okay.
Also es gibt dieses Cola Borehole, es gibt noch so ein anderes, was irgendwie ein paar Kilometer weniger ist, es gibt dieses Tor zur Hölle, es gibt noch dieses Teil, was das Vorbild für Silent Hill ist, wo einfach irgendeine Kohlenstadt irgendwie, wo irgend so ein ewiges Feuer drunter brennt und deswegen da keiner mehr bleiben kann.
Oh, das ist auch, da gibt's auch eine Folge von den drei Fragezeichen. Da brennt es
auch unter
der ganzen Stadt.
Stimmt,
da sind,
genau, da haben sich darauf beruht.
Ja.
Es gibt da relativ viel von solchen Sachen. Und was es auch wie immer gibt, sind zwei Filme, die auf diesem Cola Borehole oder auf diesem
Oh, siehst du, Leute, da kommt wieder Joshs Angriff hier.
Ich kenne die beide tatsächlich nicht. Der eine ist 9 Miles Down von 2009. Da spielt der Schauspieler mit, der auch in der Serie von Highlander mitgespielt hat. Also ganz, ganz alter Kram. Und dann gibt's noch ziemlich neu Super Deep von 2021, bei dem es allerdings dann um eine Krankheit geht, die beim Bohren freigesetzt wurde. Und der Film
eine
scheint...
Eine Krankheit wird beim Bohren freigesetzt.
Die bohren da irgendwie und dann finden sie irgendwas und da ist irgendeine Krankheit. Und der Film, ich habe den Trailer geguckt und der ist so ein bisschen, glaube ich, ist ein russischer Film und so ein bisschen The Thing auf Russisch, habe ich das Gefühl. Weil die Krankheit macht irgendwie, dass dein Körper sich so verändert und so weiter. Was auch natürlich nicht fehlen darf, sind zwei kleine Easter Eggs, die ich eingebaut habe.
Ja, Helvetti.
Helvetti ist einfach Finnisch für Hölle.
Mhm.
Deswegen
haben
die
Leute
Höllenstation.
Erwähnt.
Haben Leute erwähnt.
Witziges Wort eigentlich, ne?
Ist ein schönes Wort, ne?
Ich Helvetti.
Helvetti. Und das zweite ist ein bisschen sehr gemauschelt, muss ich sagen. Die Tiefe, bei mir wird haben sie es gefunden, ab 12.960 Metern und 1.296, also ohne die Null hinter. Es ist die Wurzel.
Jetzt, oh, aus 6,
es ist
6,
die
6,
Wurzel
nee.
Aus, von 6 hoch 6 mal 6.
Die Wurzel, Bruder, das ist kein Easter Egg, das ist einfach so richtiger Quatsch. Da kommt kein Mensch drauf.
Nein, das ist auch, das ist
die
auch nicht.
Die Wurzel aus 666 gebe ich dir, aber das ist die Wurzel aus 6 hoch 6 hoch 6.
Wenn du wüsstest, wie lange ich versucht habe, mit 3 Sechsen irgendwas zu machen, was einsatzweise realistisch ist für diese Tiefe. Und dann habe ich einfach irgendwann gedacht, okay, das passt irgendwie. Das war auch nicht als Easter Egg gemeint, dass es irgendwer finden kann, sondern einfach fand ich ganz
gut. Also wer das, Leute, wer das jetzt irgendwo raufgeschrieben hat auf ein Blatt Papier und das fotografiert hat. Mit Datum von damals.
Mit Datum. Mit einer Zeitung daneben von dem Morgen, frisch gekauft. Nee, das kann auch keiner rausfinden, weil das Ergebnis ist ja nicht mal die Tiefe.
Ey,
ich habe
übrigens,
nur null rangehangen.
Das, was du gerade sagst, ne, das verstehe ich ja überhaupt nicht. Warum das immer so ein Ding ist, um legit zu zeigen, dass ich das dann und dann gemacht habe.
Mit der Zeitung?
Ja. Also wer bringt denn jeden Tag sein Papier in die blaue Tonne? Also nehmen wir jetzt mal an, du wohnst so wie ich und du in einer Wohnung. Du hast eine blaue Tonne, die steht in der Regel draußen oder im Keller oder irgendwo in so einem Müllraum und die stellst du irgendwann halt vor die Tür, dass die abgeholt wird. Mhm. Ne? So, wenn du dir jetzt eine Zeitung morgen früh kaufst und die liest,
ja,
dann schmeißt du dir ja höchstwahrscheinlich nicht am Abend in diese Tonne rein.
Ich kann dich jetzt schon kurz unterbrechen. Es geht, glaube ich, bei diesem Zeitungsding nicht darum zu zeigen, dass es nicht früher hätte passieren können, sondern dass es spätestens dann passiert ist. Also quasi so, diese Aufnahme von diesem Bild ist nicht älter als heute. Mhm. Weil andersrum macht es, du kannst bestimmt auch aus dem Archiv was ausdrucken. Ich glaube, es funktioniert nur andersrum.
Na gut.
Aber jetzt auch geil, die Tonne wird ja auch nicht jeden Tag abgeholt. Das macht ja so,
nee,
so
dann würde ich, weil du es gerade meintest mit der Zeitung, dann sag ich, ja, dann hole ich halt die Zeitung von letzter Woche nochmal raus und leg das daneben.
Seht ihr?
Habe ich alle hops genommen hier.
Es ist erst heute passiert.
Geil, jetzt freue ich mich schon auf die Leute, die das wirklich machen können noch, weil sie eine Zeitung haben von vor 2 Wochen. Und dann rasseln wir uns die Bilder in die DMs.
Ich habe die Folge vor 2 Wochen schon gehört.
Mit 6 hoch 6 hoch 6, das wusste doch jeder, ist doch klar.
Ja. Also das war meine Geschichte, sie ist
falsch, aber falsch. Warte mal ganz kurz.
Ja, jetzt kommt wieder
irgendwie. Nee, jetzt muss ich aber mal irgendwie
Christoph
fragen.
Redet sich wieder raus.
Nee, aber woher kam denn jetzt deine Inspiration? Also woher kam jetzt das Ganze? Also scheinbar beziehst du dich ja auf diesen ganzen Kram.
Auf den Hoax Well to Hell.
Okay, du berufst dich sozusagen auf diesen Hoax.
Genau. Der auch widerlegt wurde mit diesem Radioclip und so weiter.
Und diese ganze Story da, ne? Ja. Also dass da jemand Geowissenschaftler ist.
Gibt's gar nicht. Das ist nicht mein Geld.
Der ganze Plot ist alles von dir.
Auch das mit dem, dass der Typ irgendwie Theologie vorstudiert, den ganzen Wissenschaftler gibt's gar nicht.
Okay, das heißt, dein einziger
ist dieses Loch.
Brocken, den du dir genommen hast, war dieser Hoax. Und dann hast du alles drumherum geschrieben,
genau,
mit diesem Loch.
Aufnahme. Genau, halt. Nur, dass es da irgendwie das Loch gibt, wo sie in die Hölle vorgestoßen sind.
Ja, kam gerade nicht so rüber. Alles klar, okay. Ja, krass, das,
ja.
War irgendwie, wenn ich so drüber nachdenke, das hat so richtig, das könnte man irgendwie verfilmen.
Irgendwer hat auch jetzt gerade noch geschrieben, er hat ihn an Dan Brown, Meteor erinnert. Und habe ich auch mit Dan Brown
verwechselt. Hab ich gelesen, ich habe dich mit Frank Schätzing,
auch gut, ne?
Der Schwarm, gesagt.
Mhm. Stimmt. Mhm. Und Stephen King mit The Mist.
Ja.
Sind alles welche, wo ich mich mit einreihen würde?
Oh, ich habe letztens irgendwas geguckt.
Josh Kliemann schreibt in der Tradition von Frank Schätzing, Stephen King und Dan Brown.
Geguckt? Irgendwas habe ich letztens geguckt, da habe ich gedacht, Junge, wie viel Stephen King Easter Eggs wollt ihr hier eigentlich noch reinschmeißen? Was war das noch? War das Netflix?
Das war Kabinett, dieses komische Kabinett.
Nee, das gucke ich nicht. Nee, da war irgendwas, da haben die so richtig betont, vielleicht, keine Ahnung, meinst du Derry, Maine? Und ich war nur so, da bin ich schon hellhörig geworden. Mhm. Und danach kam noch irgendwas, aber was war das denn noch?
Das ist bestimmt irgendeine Verfilmung von Stephen King selber.
Ja, ich guck im Moment so wenig und dann kann ich mich da nicht mehr dran erinnern.
Aber da hast du auch nicht von erzählt vorher, ich weiß auch nicht, was du geguckt hast. Gut, genug davon, kommen wir zu deiner Geschichte vom letzten Mal, Christoph. Und zwar hat Christoph uns die Geschichte Nahtod-Erfahrung vorgetragen. Und in der ging es um Paul, einen Dachdecker, der in der Firma seines Vaters arbeitet, da, glaube ich, auch Ausbildung gemacht hat. Bei der Arbeit sind sie auch streng getrennt und sind Azubi und Chef und nicht Vater und Sohn. Und sein Vater ist ein Connoisseur ist ein Genießer, ne?
Ja.
Wie nennt man das nochmal? Er ist sehr versiert mit der Nagelpistole. Und kann damit Nähte ziehen, wie er so schön sagt, wie kein anderer oder wie alle sagen. Leider ist der Vater aber auch krank und stirbt dann irgendwann an Krebs. Und der Sohn erbt quasi diese Firma und führt die weiter und bekommt von den anderen Mitarbeitern auch ein Denkmal an den Vater gesetzt. Und zwar seine alte Nagelpistole, die mit einem Bild der gesamten Besatzung, wollte ich gerade sagen.
Belegschaft.
Der gesamten Belegschaft an die Wand genagelt wird. Und da ist alles traurig, aber schön und Friede, Freude, Eierkuchen. Auf einem anderen Punkt dieser Welt ist aber Sibylle unterwegs, die alte Zünderin mit ihrem feuerroten Haar, die eine Faszination für Feuer hat, ähnlich wie ich, nur lebt sie es auch aus und zündet innerhalb von Jahren etliche Scheunen und Garagen und sonst was, glaube ich, an. Glaube ich, aber nie Häuser, wo Leute drin sind, ne?
Nee, da legt sie Wert drauf.
Die tötet niemals Menschen dabei.
Genau.
Und ihr nächstes Ziel ist eine Dachdeckerei, und zwar die Dachdeckerei der Firma, die wir schon kennen, von Paul. Und sie geht da nachts hin, wenn alle weg sind, das denkt sie zumindest, aber Paul hat Überstunden geschoben und schläft im Büro, ich glaube im Büro, ne?
Ja.
Und während er schläft, verteilt sie schon Benzin da drin und will gerade ihr Feuerzeug fallen lassen, um das Benzin zu entzünden. Und dann wacht Paul plötzlich auf von dem Geräusch, von dem knallenden Geräusch mehrerer Nägel, die sich in eine Wand bohren, und guckt nach, was das denn war, und findet die gute Sibylle an die Wand getackert, tot, ausblutend, und kein Feuer wurde entzündet. Und auf dem Boden davor liegt die Nagelpistole des Vaters, die anscheinend aus dem Jenseits noch ein letztes Mal die Hand schützend über seinen Sohn und seine Firma gehalten hat.
Ja, und das hat Feuerzeug wurde ja sogar auch noch.
Stimmt, das wurde auch an durch diesen komischen Kamin oben oder
ja,
sowas.
Diese,
ne?
Ja, diese kleinen Löcher anstatt.
Okay, stimmt, das war auch an der Wand. Du hast recht. Ja, das ist Nahtoderfahrung. Und auch da haben wir natürlich euch gefragt, ob ihr glaubt, sie es war oder nicht. Und es ist wieder eine sehr, sehr 50-50-Entscheidung. Und zwar 46% glauben, es ist wahr, und oha, 54% glauben, sie ist falsch. Also beides sehr um den Mittelpunkt herum. Ich habe mich ein bisschen schwer getan, weil ich glaube, ich, wie viele andere auch, habe ich auch bei Instagram gelesen, dass es klingt ein bisschen wie eine Hörergeschichte, so vom ganzen Setting und sowas klingt es wie eine Hörergeschichte. Aber ich finde es mit dem an die Wand nageln, also spätestens mit dem Kamin, mit dem Feuerzeug an die Wand, aber es könnte, ich meine, das wäre ja als artistische Freiheit, das so
artistische
zu machen.
Artistische Freiheit.
Künstlerische Freiheit.
Der alte Connoisseur mit der Nagelpistole, der artistische Freiheit genießt.
Ich sag, die ist ausgedacht. Ich glaube, du wolltest mal wieder eine gute Geistgeschichte schreiben. Vielleicht hast du auch irgendwoher eine Inspiration, aber ich glaube, die ist nie so passiert.
Das ist vollkommen richtig. Okay. Ja, stimmt. Ich wollte mal wieder eine gute Geistgeschichte schreiben. Und am Ende war es so ein bisschen die Entscheidung, mache ich jetzt einen waschechten Wellbrook oder nicht? Und dann habe ich mich dafür entschieden, einen waschechten Wellbrook zu machen und habe die Sibylle hops gehen lassen. Mhm. Weil eigentlich war es anders geplant. Eigentlich sollte sie quasi nur mit den also nur, wie es am Anfang ja auch beschrieben wird, dass die Nägel sich in den Stoff ihrer Ärmel und halt, dass ich den Hals halt weglasse. Und dann habe ich aber gedacht, nee,
die kriegt noch einen Hals.
Der Vater, der geht da aufs Ganze und macht die platt. So, wer hier seine Bude ans Fackeln will, das geht nicht.
Da geht ja nix.
Genau, und dann ist es ein bisschen blutiger geworden. Ja, hat mich aber ehrlich gesagt sehr gefreut, dass viele dachten, dass es eine Hörergeschichte sein könnte und dass sie die ganz schön fanden. Genauso sollte es sein. Also von daher bin ich sehr zufrieden. Und ja, auch schön, dass, wobei eigentlich schade, dass wir keinen Euro von dir bekommen.
Nee, mein
aber
Geld
trotzdem
bleibt schon bei mir.
Schön, dass du recht hattest und ja, ich glaube, ich konnte auch nicht viele Hops nehmen, ne? Also 46% zu 54%. 54% hatten recht. Quasi.
Schon die Mehrheit hat das schon richtig identifiziert.
Ja, ist ja auch ein bisschen wild.
Ja, das Ende ist so ein bisschen wild mit diesem, also wenn es jetzt, sie fällt runter, ein Nagel kommt raus und trifft sie, keine Ahnung, im Kopf und deswegen passiert da nichts oder sowas. Oder schießt sie nur das Feuerzeug aus der Hand oder sowas und dann läuft sie angstvoll weg. Dann könnte man auch sagen, okay, ist so ein Freak-Accident passiert.
Ja.
Aber das war so zielgenau an die Wand getackert, war so, ja, weiß ich nicht. Hätte ich ja mal von gehört.
Aber dafür dann doch wieder relativ viele, die wahr getippt haben, ne?
Ja, die vertrauen dir einfach.
Das war jetzt halt nicht so ein 80-20-Ding.
Nee, du hast aber so eine vertrauensvolle Stimme. Man glaubt dir einfach, was du erzählst, egal was es ist.
Das ist schön.
Wieder einmal haben Josh und Christoph die Grenze zwischen Realität und Illusion überschritten. Wie ging es Ihnen beim Hören der letzten zwei Geschichten aus dem Altbau? Konnten Sie Wahrheit von Fiktion unterscheiden?
Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung.
Also Leute, wir haben euch ja letzte Folge schon von der jungen Brand Holzkern erzählt. Dieses Mal gibt es aber sogar noch mehr Rabatte, denn die Black Week steht vor der Tür. Mehr dazu aber gleich. Ich erzähle euch jetzt erstmal, was ich mir bei Holzkern so ausgesucht habe, denn ich habe mir auch eine Uhr und ein Schmuckstück ausgesucht. Und zwar als Uhr die Antonius aus Leadwood und Marmor. Das Gehäuse hat einen Durchmesser von 40 mm und ist gefertigt aus dunklem Leadwood und Edelstahl in Schwarz. Und das Ziffernblatt dahinter ist aus echtem dunkelgrünem Marmor mit einem Quarzuhrwerk der Firma Citizen. Ist wirklich eine richtig schicke Uhr und vor allen Dingen halt komplett aus Holz, was mir persönlich sehr gut gefällt. Ich bin kein großer Fan von so Metalluhren. Schaut euch die gerne mal an. Ich habe mir auch noch eine kleine Kette gegönnt, und zwar die Derivate Halskette aus Walnuss und Antiksilber. Schaut euch die auch gerne an. Ist so länglich, ganz schick, nicht so auffällig. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich bin mir sicher, ihr findet da auch was, was eurem Geschmack entspricht.
Also falls ihr jetzt Blut geleckt habt und auch so eine schicke Uhr wie Josh haben wollt oder so eine tolle Uhr haben möchtet, wie ich mir in der letzten Folge besorgt habe,
dann habe ich jetzt ganz gute Nachrichten für euch, denn die Black Week steht an. Das ist die größte Rabattaktion bei Holzkern des Jahres. Und wenn ihr wissen wollt, was ihr da sparen könnt, dann geht einfach auf www.holzkern.com/altbau, denn da findet ihr alles zu den aktuellen Ersparnissen und verschiedenste Specials noch bis zum 28.11. Also sichert euch jetzt noch den Rabatt und besorgt euch das perfekte Geschenk frühzeitig, bevor sonst ausgerechnet gerade die eine Uhr oder die eine Kette, die ihr verschenken wolltet, zu Weihnachten doch noch ausverkauft ist. Also greift jetzt zu. www.holzkern.com/altbau.
So Leute, wir haben natürlich auch in diesem Monat mal wieder ein paar Empfehlungen für euch von unserem Lieblingswerbepartner Koro. Koro ist, wie ihr mittlerweile natürlich wisst, genau die richtige Adresse, wenn ihr Sachen wie zum Beispiel leckere Snacks, Nüsse, Trockenfrüchte, Superfoods oder auch Supplements in Großpackung bekommen möchtet. Und ich werde mal wieder einen All-Time-Favorite von mir hier präsentieren. Und zwar die Edelnussmischung. Die Edelnussmischung von Koro. Dein gesunder Begleiter auf dem Sofa. Wirklich, Nüsse sind unfassbar gesund, auch wenn sie unfassbar viel Kalorien haben. Ich finde diese Edelnussmischung wirklich ausgezeichnet. Da ist eine geile Mischung einfach drin aus edlen Nüssen. Wirklich, also no joke, kann ich euch wirklich sehr ans Herz legen. Und eine weitere Empfehlung, die ich auch schon, glaube ich, letztes Mal gebracht habe, aber ich sie echt einfach gut finde, ist das vegane Proteinpulver. Entweder Vanille oder in Schokolade.
Und für all die unter euch, die auch gerne auf dem Sofa was knabbern, aber nicht unbedingt so eine gesunde Edelnussmischung brauchen, Leute, die Bio-Linsen-Chips mit Meersalz, richtig geile Chips, wirklich ohne Scheiß, ich mag die richtig gerne. Ich bin sowieso ein Fan von Linsen-Chips, aber ich finde die tatsächlich von Koro, die gibt's nirgendwo sonst, ist jetzt nicht irgendwie eine andere Marke, die man irgendwo und irgendwo kennt, neu verpackt oder sowas. Mega geil, probiert's auf jeden Fall mal. Ich bin gehuckt, bei jeder Bestellung ist eine so eine Tüte dabei für mich und die sind in 0, nix leer. Probiert das auf jeden Fall aus.
Ich muss auch nochmal eine Sache sagen, ich hatte letztens ein extrem schlechtes Gewissen, weil ich dieses Kilo saure Würmer, was ich hier auch angepriesen habe, das ging ein bisschen zu schnell bei mir alle.
Das ist leider, der Koro-Effekt
so ein bisschen. Wirklich, ne? Ich sag's dir ganz ehrlich, ich wollte es mir nochmal bestellen, ich habe mich nicht getraut, weil ich dachte, die fresse ich so schnell wieder auf.
Ein Monat Pause und nächsten im Dezember ist dann wieder, Leute, was ich für eine Empfehlung für euch habe, die sauren Würmer, hat Christoph wieder ein Paket bei sich liegen. Und falls ihr auch ein paar saure Würmchen haben wollt oder was anderes bei Koro bestellen wollt, dann geht einfach auf www.korodrugerie.de und vergesst nicht beim Checkout den Gutscheincode GARDA einzugeben, denn mit dem spart ihr nochmal 5% auf euren gesamten Warenkorb. Alle Infos dazu, wie immer, natürlich nochmal in unseren Shownotes. Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten.
Ja, los. Ja, ich fange heute an. Ich darf aufschließen. Genau, ich fange heute an mit der Geschichte 1 aus Folge
71.
71, ne? Stimmt, 71. Ja. Ich wollte gerade 72 sagen, obwohl bei mir oben 71 auch steht. Ja, Folge 71, Geschichte 141.
Wow.
Das Instrument. Mit offenem Mund und einem Glitzern in den Augen schaute Brian an diesem Samstagvormittag in das Schaufenster des Musikladens Sound und bewunderte die zahlreichen blitzblank polierten Gitarren und E-Gitarren, die schön aufgereiht und durch Licht in Szene gesetzt die Kunden in den Laden locken sollten. Doch Brian hatte es bisher noch nicht geschafft, auch nur einen Fuß in den Laden zu setzen und sich dem Lockruf des Schaufensters völlig hinzugeben. Denn der 26-Jährige konnte sich die kostspieligen Instrumente schlichtweg nicht leisten. Mindestens $500 musste man hinblättern, um im Sound ein ansatzweise gescheites Instrument mit 6 Saiten zu bekommen. Und für $500 bekam man dann auch nur etwas, was man mit Mühe und Not als wirkliches Instrument bezeichnen konnte. Sparen war nicht wirklich drin, denn Brian hatte nach Abzug all seiner Fixkosten im Monat gerade mal genügend Geld, um den Proberaum zu finanzieren, den er mit seiner Band nutzte, und sich noch etwas zu essen zu kaufen. Da halfen auch nicht die spärlichen Einnahmen, die die Band mit ihren seltenen Gigs verdiente. Doch er brauchte eine neue Gitarre. Auch wenn er seine Illusion, dass ein neues Instrument seine Band nach vorne katapultieren würde, für eine Sekunde vergaß, so war es einfach ein Fakt, dass seine Gitarre nur noch ein Haufen Schrott war und auch genauso klang. Ihm war es sogar schon peinlich, in den kleinen Clubs, in denen sie ab und zu spielten, damit aufzutreten. Niedergeschlagen wischte Brian den Abdruck seines Atems von der Fensterscheibe des Geschäfts und machte sich auf den Weg zum Gulliver Square nahe des Bahnhofs. Auf dem großen Platz versammelten sich jeden Samstag tausende Verkäufer, die ihre Waren anboten und feilschten, was das Zeug hielt. Eigentlich konnte man bei dieser Größe auch nicht mehr wirklich von einem Flohmarkt sprechen. Für Brian war es schon lange zur Tradition geworden, den Flohmarkt jeden zweiten Samstag zu besuchen. Meistens kaufte er nicht mal etwas, sondern ließ sich durch die Menschenmassen treiben und feilschte mit den Händlern aus Spaß an der Freude. Heute hatte er allerdings vor, etwas wachsamer über den Markt zu schlendern. Sein Bandkollege Kurt hatte sich nämlich auf dem Gulliver-Markt vor kurzem einen neuen Bass besorgt und Brian hatte ihm anfangs nicht geglaubt. »Du willst mich doch auf den Arm nehmen«, hatte er zu Kurt gesagt. »Nein, wirklich, Brian. Der Typ wusste, glaube ich, einfach nicht, auf was für einem Schätzchen er da saß. Nur 100 Mäuse wollte er für diesen handgefertigten Fodera. Ein Glück hatte ich noch die Gage vom Auftritt vom Tag davor in meiner Lederjacke, sonst hätte sich vermutlich jemand anders damit aus dem Staub gemacht.« Mit einem klitzekleinen bisschen Hoffnung, genauso viel Glück wie Kurt zu haben, stürzte sich Brian an diesem Samstag in das Getümmel auf dem Gulliver Square und blieb zum ersten Mal nach etwa 90 Minuten an einem kleinen Stand etwas abseits vom Rest der vielen Verkäufer für länger als eine Minute stehen. Hinter einem langen Tapeziertisch, auf dem altes Silberbesteck die Sonne reflektierte und sich kaputte Bilderrahmen stapelten, stand ein kleiner Mann mit Schnauzbart und starrte Brian mit funkelnden Augen an. »Hey, junger Mann! Du siehst zwar nicht aus, als bräuchtest du mein wunderschönes Silberbesteck, aber ich glaube, ich habe trotzdem etwas, was dich interessieren könnte.« »Meinen Sie etwa diese ollen Bilderrahmen? Ich würde Ihnen ja welche abnehmen, aber leider macht niemand mit mir Fotos. Ich kann sie also leider nicht gebrauchen«, scherzte Brian zurück. »Abwarten«, sagte der Mann mysteriös und trat einen Schritt zur Seite. Hinter ihm lehnte an den Stangen, die seinen Pavillon trugen, ein schwarzer Gitarrenkoffer, den der Mann jetzt an seinem Griff packte. Mit der freien Hand machte er auf dem Tapeziertisch etwas Platz, dann legte er den Koffer behutsam darauf ab. »Nun, junger Mann, ich glaube, hier drin habe ich noch was anderes außer Bilderrahmen und altes Besteck. Möchtest du vielleicht einen Blick hineinwerfen?« Brian war das suffisante Grinsen von gerade aus dem Gesicht geflogen und er blickte jetzt mit hochgezogenen Augenbrauen in das Gesicht des Schnauzbartträgers. Dieser schmunzelte verschmitzt, als er die beiden Riegel des Koffers gleichzeitig aufschnappen ließ und den Deckel sachte aufklappte. Unter der dunkelbraunen Klappe verbarg sich auf rotem Samt gebettet eine silberne Stratocaster. Obwohl der Lack an manchen Stellen etwas abgeplatzt war und sie hier und da ein paar kleinere Macken aufwies, hatte sich Brian sofort in sie verliebt. »Du darfst sie gerne mal in die Hand nehmen, aber Vorsicht, sie ist verflucht. Verflucht gut«, sagte der Händler und hielt Brian mit einem seltsamen Glitzern in seinen Augen die Gitarre hin. Vorsichtig nahm er sie entgegen und umgriff sie fest mit beiden Händen. Sie fühlte sich schwer an, viel schwerer als seine billige Klampfe. Sie schien alt zu sein und trotz ihrer Stellen und Macken versprühte sie einen außergewöhnlichen Glanz und eine hohe Wertigkeit. Der Korpus war aus edlem Mahagoni gefertigt und der Hals aus hellem Riegelahorn. Ohne Zweifel war diese Gitarre echt und keine billige Fälschung. Das wusste Brian sofort. Dann fiel ihm etwas auf. Unterhalb der Kabelbuchse. Es sah aus wie eine kleine Signatur, so als hätte jemand etwas in das Holz geritzt. C27, las Brian, konnte aber nichts weiter damit anfangen. Dann sagte er etwas verlegen, »Mister, wie viel wollen Sie für die Gitarre haben?« »Für nur $27 gehört sie dir, Junge.« Brian fiel beinahe die Kinnlade herunter. Und er musste sich aus Angst, dass der Verkäufer es sich anders überlegen würde, zusammenreißen, nicht sofort aus Freude loszukreischen. $27, sagte er nachdenklich. Ja, ich denke, das geht in Ordnung. Er überreichte dem Händler das Geld und wollte gerade verschwinden, als ihm der Schnauzbartträger beim Namen rief. Verdutzt drehte Brian sich um und schaute dem Verkäufer in seine funkelnden Augen. »Du hast deinen Koffer vergessen, Brian«, lachte er und legte ihn vor seinen Tapeziertisch. Woher wusste der Fremde seinen Namen? Doch noch bevor Brian ihn das fragen konnte, war der Mann schon wieder in einem Verkaufsgespräch mit jemandem vertieft, der sich für seine Löffel interessierte. »Na, sei's drum«, dachte der 26-jährige Musiker und verließ den Gulliver Square grinsend wie ein Honigkuchenpferd in Richtung der nächstgelegenen U-Bahn-Station. Als Brian 2 Tage später in den Proberaum kam, warteten bereits alle anderen auf ihn. Die Schlagzeugerin Amy drehte genervt mit dem Zeigefinger Locken in ihr Haar, während der Sänger Jim und der Bassist Kurt auf dem abgeranzten Sofa lungerten und Zigaretten rauchten. »Da bist du ja endlich, Mann. Wir warten schon seit einer Stunde auf dich.« »Sorry, Leute. Kommt nicht wieder vor.« »Hey, Kurt. Danke übrigens für den Tipp mit dem Flohmarkt auf dem Gulliver Square. Ich war vorgestern da. Und jetzt guck mal, was ich dort für ein Schätzchen abgreifen konnte.« Die anderen staunten nicht schlecht, als Brian ihnen sein neues Instrument gezeigt hatte. »Da muss doch irgendwo ein Haken sein, Mann«, lachte Amy. »Man bekommt einfach nicht für $27 eine echte Strat. Was ist $27 überhaupt für ein komischer Preis?« »Deshalb komme ich ehrlich gesagt zu spät. Der Laden Sound an der 27. Straße-Ecke Joplin Street hatte natürlich schon zu, als ich vom Gulliver Place kam. Also konnte ich erst heute dahin, um die Gitarre auf ihre Echtheit zu checken. Ich habe dem Angestellten extra nicht gesagt, was ich für die Strat bezahlt habe, sondern wollte, dass er sich unabhängig vom Preis ein Urteil bildet.«
»Und was hat er gesagt?« fragte Jim.
»Er meinte, sie wäre zwar schon ziemlich viel herumgekommen und hätte definitiv mehr als einen Besitzer gehabt, aber sie sei über jeden Zweifel erhaben eine echte Stratocaster, hergestellt in den Vereinigten Staaten.«
»Na, dann kannst du deinen alten Schrotthaufen endlich auf den Müll werfen und wir können richtige Musik machen«, scherzte Kurt. »Kommt, lass uns anfangen. Morgen haben wir unseren nächsten Auftritt.«
Die 4 Musiker probten noch bis spät in die Nacht und erst gegen 5:30 war Brian wieder bei sich zu Hause. Die neue Gitarre war der absolute Wahnsinn. Sie spielte sich unglaublich. Sie war einfach und angenehm und hatte einen Sound, der nicht von dieser Welt zu sein schien. Auch hatte er während der Probe ein Solo aus dem Ärmel geschüttelt, sodass alle anderen Bandmitglieder aufgehört hatten zu spielen und ihn überrascht angesehen hatten. »Ich hoffe, du merkst dir das für morgen Abend«, hatte Amy erstaunt zu ihm gesagt. Es war wirklich verrückt. Vom Sound mal abgesehen hatte Brian das Gefühl gehabt, er habe noch nie besser gespielt. Auch wirbelten auf einmal unzählige Songideen durch seinen Kopf, sodass er Angst hatte, er könne sie vergessen, wenn er sie nicht aufschrieb. Gegen 6:15 setzte er sich deshalb völlig überdreht mit seiner Gitarre in seinen Ledersessel und brachte seine Ideen zu Papier. Aus irgendeinem Grund holte er sich dazu eine Flasche Whisky, und obwohl er es eigentlich besser wusste, hörte er erst auf zu arbeiten, als er die Flasche geleert hatte. Sturzbetrunken fiel er später ins Bett und wachte erst gegen Mittag mit einem donnernden Schädel wieder auf. Verblüfft darüber, die ganze Flasche platt gemacht zu haben, schleppte Brian sich unter die Dusche, warf die Seiten Papier, auf denen er die Songs geschrieben hatte, in den Koffer und fuhr dann endlich zum Proberaum. Die aufgrund seiner erneuten Verspätung erhitzten Gemüter seiner Bandkollegen konnte er zum Glück relativ schnell besänftigen, als er ihnen vorspielte, woran er noch nach der Probe bis in die frühen Morgenstunden gearbeitet hatte.
»Wow«, sagten die anderen im Chor.
»Da ist wirklich viel Gutes dabei, Brian«, ergänzte Jim. »Wie bist du nur so plötzlich darauf gekommen? Du hast bestimmt seit 2 Jahren keinen Song mehr geschrieben und jetzt kommst du hier mit 10 Songs an, von denen 7 richtig stark sind.«
»Ich weiß nicht«, antwortete Brian verlegen. »Es sprudelte plötzlich einfach aus mir heraus.«
Dann griff er unvermittelt in seine Jackentasche und holte einen Joint hervor. »Möchte noch jemand?« nuschelte er, während er sich die Lunte anzündete.
»Ich dachte, du hast aufgehört zu kiffen, Brian«, sagte Amy etwas entsetzt.
»Ach, hier und da mal ein Tütchen kann schon nicht schaden«, sagte er und nahm einen tiefen Zug.
»Hilft mit der Kreativität. Kommt, lass uns endlich anfangen. Wir haben schließlich heute Abend einen Gig im Stones.«
Und dieser Gig war vermutlich der beste, den die Band je hatte.
Brian lief zur absoluten Höchstform auf, spielte konzentriert und fehlerfrei und ließ in jeden Song spontane Soli einfließen, die ihm einfach in den Kopf kamen und ihm verblüffende und anerkennende Blicke seiner Musikerkollegen einbrachten. Das Publikum war Feuer und Flamme und verlangte nach dem Auftritt lauthals nach mehreren Zugaben, die der Band selbstverständlich nachkamen. Der einzige Wermutstropfen an diesem Abend war, dass Brian etwa 3 Stunden nach dem Auftritt aus dem Backstage-Bereich ins Krankenhaus gebracht werden musste. In der Vergangenheit war er eigentlich immer sehr verantwortungsvoll mit dem Alkohol umgegangen und hatte bis auf ein bisschen Cannabis nie andere Drogen angerührt. An diesem Abend jedoch trank er knapp 2 Flaschen Whisky und wurde anschließend noch von Kurt mit dem Frontmann der Vorband beim Koksen erwischt. Das schien sein daran nicht gewöhnter Körper nicht mitzumachen und Brian kollabierte etwa 1/2 Stunde, nachdem Kurt ihn auf dem Klo erwischt hatte, auf dem klebrigen Teppichboden des mit Zigarettenqualm verhangenen kleinen Backstages. Zwar ging am Ende noch alles gut und bis auf einen Schrecken trug niemand etwas davon, doch wiederholten sich diese Vorfälle immer und immer wieder und wurden schließlich zur traurigen Routine. Brian kam nur noch selten nüchtern zu den Proben und die anderen waren jedes Mal erstaunt, dass er es überhaupt schaffte, so voll mit allerlei Substanzen auch nur einen geraden Ton aus seiner Gitarre zu bekommen. Doch sein Spiel war stets einwandfrei und schien sich sogar durch den Konsum zu verbessern. Doch die Drummerin Amy konnte sich das Ganze irgendwann nicht mehr mit anschauen. Brian, ich glaube, wir müssen mal miteinander reden. Seitdem du diese neue Gitarre hast, spielst du zwar wie Jimi Hendrix, nimmst aber mindestens genauso viele Drogen wie er und säufst wie ein Loch. Ach, Amy, lass gut sein, wirklich. Nein, ich meine es ernst. Seit unserem Auftritt vor 1 Jahr im Stones ist es mit uns zwar steil bergauf gegangen, was vor allem an deinem grandiosen Songs liegt, aber ich als Freundin von dir kann mir diesen Verfall nicht mehr länger mit anschauen. Vielleicht solltest du eine Entzugstherapie machen, Brian. Du hast ein Problem. Nachdem Brian vor der Drummerin noch eine kurze Line Speed vom mit leeren Flaschen überfüllten Tisch gezogen hatte, hob er den Kopf und funkelte sie düster an. Ich bin der Grund, warum diese Band einen Plattenvertrag hat und wir mittlerweile nicht mehr irgendeinen Fraß aus der Dose essen müssen, sagte er gehässig. Diese Gitarre hier hat nicht nur mein, sondern euer aller Leben verändert und verbessert. Kaum genießt man sein Leben in vollen Zügen, kommst du daher und willst mich einweisen lassen. Tickst du noch ganz richtig? Aber Brian, ich meine es doch nur gut, ich... Bla, bla, lallte Brian. Vielleicht solltest du dich mal locker machen. Dann fallen dir vielleicht auch mal ein paar bessere Fill-ins ein. Mein Gott, du spielst immer den gleichen langweiligen Scheiß. Brian, vielleicht solltest du jetzt lieber den Mund halten, mischte sich Kurt ein. Ach, lass mich doch alle in Ruhe, Mann, nuschelte Brian, jetzt mehr zu sich selbst als zu den anderen und ließ sich in einen der Sessel fallen. Ein Tag vor meinem 27. Geburtstag müsst ihr mich hier fertig machen. Dabei wollte ich mit euch feiern. Er erhob sich wieder, torkelte quer durch den Proberaum herüber zur Garderobe und griff nach seiner Jacke, die er 3-mal fallen ließ, bevor er es schaffte, sich anzuziehen. Fickt euch, rülpste er, bevor er die Tür hinter sich zuschlug und mit dem Taxi nach Hause fuhr. Und am nächsten Tag kam Brian nicht wieder in den Proberaum. Er ging auch nicht ans Telefon. Erst als Amy, Kurt und Jim nach etwa 3 vergeblichen Stunden des Wartens den Fernseher einschalteten, um sich etwas abzulenken, erfuhren sie aus den Nachrichten, warum. Der aufsteigende Stern am Musikerhimmel war an seinem 27. Geburtstag beim Schwimmen im hauseigenen Pool ertrunken. Wie es zu dem tragischen Unfall kommen konnte, sei noch nicht gänzlich geklärt. Allerdings schlossen die Ermittler Fremdverschulden aus und äußerten den Verdacht, der Unfall könne mit dem ungesunden und von der Presse gut dokumentierten Lebensstil des Gitarristen zu tun haben. C27, sagte Jim tonlos, als die Nachrichtensprecherin ihren Satz beendet hatte. Was sagst du da? Fragte Kurt, die Augen noch immer auf den Fernseher gerichtet. C27, diese komische Signatur, die in Brians Gitarre geritzt war. »Was ist damit?« sagte Amy atemlos, den Blick gen Boden gerichtet. »Der Club 27«, sagte Jim langsam. »Eine Strat für $27.« Sie sahen einander an. Dann sagte Kurt, Brian musste den günstigen Kauf des Instruments am Ende doch teuer bezahlen.
»Club 27, da habe ich aber lange nicht mehr drüber nachgedacht.« Das ist schon länger kein Ding mehr, ne? Oh, okay. ist hier eine neue Interpretation vom Teufelsgeiger oder was? Es gibt doch diese Geschichte vom Teufelsgeiger. der halt vom Teufel die Geige kriegt und auch die ganze Zeit so mega, mega gut spielen kann und so weiter und dafür auch bezahlt. Auf andere Art und Weise. Ha. Wer ist nochmal alles im Club 27? Amy Winehouse, kann das sein?
Richtig.
Hier, Nirvana, Kurt Cobain.
Richtig.
Elvis war älter, ne?
Ja.
Ach, wir waren da noch drin.
Na, ich gut. Weiß nicht. Na, gut. Ich muss auch noch mal überlegen.
Ich ziehe mir meine Liste, ich lade mir meine Liste davon runter.
Ich kenne die auch nicht alle, jetzt so aus dem Stegreif. Müsste ich gucken.
Ist Pete Doherty, lebt er noch?
Ich glaube, der lebt noch, aber der wäre eigentlich ein Kandidat gewesen.
Ja, dachten auch alle, ne? Na gut. Egal. Fand ich aber cool. Ich fand das Setting irgendwie cool.
Hatten wir noch nicht, ne? So Musiker, Bands.
Nee, noch
so,
gar nicht. Sowas? Verfluchte Musiker. Tatsächlich habe ich schon ein, zwei Parallelen gerade am Anfang zu meiner Geschichte heute schon wieder gesehen.
Oh, wirklich? Oh, wir haben auch uns nicht abgestimmt.
Nee, haben wir nicht. Ich hatte kurz...
Jetzt kommst du einfach... Meine Geschichte heißt Der Teufelsgeiger.
Nee, so nicht. Aber du wirst es bestimmt gleich auch merken, da sind schon ein paar Ähnlichkeiten auf jeden Fall im Setup und sowas mit drin.
Okay.
Wir werden es sehen. Fand ich aber gut. Und dieser Verfall von ihm... so nach und nach, wie es auch seinen Charakter verändert hat. Leute, sagt Nein zu Drogen. Außer ihr seid über 27. Dann nein. Dies will ich hier nicht als Message rausgeben für heute.
Nein.
Stattdessen gehen wir jetzt zu meiner Geschichte von heute. Und sagt man jetzt eigentlich schon abschließen oder ist abschließen erst nach meiner Geschichte? Schließe ich ab mit meiner zweiten Geschichte? Wir haben noch nie abgeschlossen.
Ich glaube, Jonathan schließt ab, ne?
Ja, okay, alles klar. Meine Geschichte von heute heißt Fundstück. Halt an, Kevin, halt an! Sofort drückte Kevin auf die Bremse und sein Wagen kam mit einem schrillen Quietschen ruckartig zum Stehen. Sein Körper stemmte sich in den Gurt, der ihn an Ort und Stelle hielt, sich aber tief in seinen Oberkörper drückte. Dann schnellte sein Kopf zurück in den Sitz. Was ist passiert? Rief Kevin, während er sich aufgeregt umschaute auf der Suche nach jemandem oder etwas, das er beinahe überfahren hätte. Da drüben! Rief seine Schwester Katie aufgeregt. Ein Flohmarkt! Kevin blieb der Mund offen stehen, während sie sich abschnallte, die Tür öffnete und in Richtung des kleinen Flohmarkts lief, der auf dem Hof eines alten Hauses stattfand. Er wartete ein paar Sekunden, bis sein Puls sich wieder ein wenig beruhigt hatte, bevor er mit dem Auto auf der Straße drehte und am Rand parkte. Noch immer etwas aufgerüttelt vom plötzlichen Adrenalinschub, stieg auch er schließlich aus und schlenderte über den vom Herbstlaub bedeckten Gehweg zu dem Hof des Hauses. Dort standen viele Tische, auf denen jede Menge alter Kram feilgeboten wurde. Von antik wirkendem Porzellan über Zierdeckchen und Geschirr bis hin zu Kleiderschränken und Stühlen. Von allem war etwas dabei. Die einzige Gemeinsamkeit war, dass sie alle von Staub bedeckt und absolut altmodisch waren. Katie stöberte aufgeregt durch das Sammelsurium aus silbernem Besteck, alten Untersetzern und unpolierten Porzellan, während Kevin über den Hof schlenderte und wartete, bis sie sich satt gesehen hatte. Das Haus, vor dem der Flohmarkt stattfand, war alt und groß. Die meisten Fenster waren verhangen, in anderen konnte Kevin leere Räume oder abgedeckte Möbel erkennen. Offensichtlich wurde der Hausstand aufgelöst. Vielleicht durch einen Todesfall? Noch während Kevin grübelte, trat er auf einen kleinen Haufen nasser Blätter und rutschte aus. Er strauchelte, stolperte rückwärts und konnte sich gerade noch so an einem kleinen Schrank abstützen, bevor er umkippte. »Kann ich Ihnen helfen?« ertönte eine Stimme direkt hinter ihm. Kevin wirbelte herum. Als er sich umdrehte, schaute er in die Augen einer Frau mittleren Alters. Er schätzte sie auf Anfang Mitte 40. »Ach so, ich schaue mir nur die Sachen an«, versuchte Kevin sein Ungeschick mit einem aufgesetzten Grinsen zu überspielen. Noch immer stützte er sich auf den kleinen Schrank, der neben ihm stand. »Ein schönes Stück, nicht wahr?« »Ja, superschön«, nickte Kevin zustimmend, während er sich den Schrank zum ersten Mal überhaupt wirklich ansah. Es war ein kleiner Kasten von nicht ganz einem Meter Höhe, aus rötlichem Holz. Ganz unten befand sich eine Schublade. Darüber waren zwei Türen mit großen eisernen Beschlägen in der Form von Weinreben in der Mitte. Sie wirkte alt und mysteriös. Das Holz wies keinerlei Macken auf, keine Kratzer oder Schramm. Und trotzdem wirkte es alles andere als neu. Vorsichtig streifte Kevin über das Holz. »Es ist wirklich schön«, verbalisierte er überrascht und unbewusst seine Gedanken, während er versuchte, die Türen zu öffnen. Jedoch vergebens. »Ja«, seufzte die Frau, die offensichtlich für den Verkauf der Möbel verantwortlich war. »Leider ist der Schlüssel für den Weinschrank schon vor langer Zeit verloren gegangen.« Dann lehnte sie sich plötzlich näher zu Kevin und fügte etwas leiser hinzu. »Sie müssen wissen, meine Mutter kommt ins Pflegeheim. Deshalb verkaufen wir das alles überhaupt erst. Und naja, in den letzten Jahren ist sie etwas abergläubisch geworden. Sie machte eine wegwerfende Bewegung, um die Absurdität der Aussage zu unterstreichen. Kevin schaute erneut zum Haus und konnte jetzt hinter einem der Fenster ein Bett erkennen, in dem eine grauhaarige Frau zu liegen schien. Ihre Arme waren bandagiert und sie starrte unablässig an die Decke. Die Frau vor ihm folgte seinem Blick. »Ich weiß nicht genau, ob sie den Schlüssel versteckt, vergraben oder verdaut hat, aber naja, er ist jedenfalls weg.« Sie lachte nervös und zuckte mit den Schultern. $30 und er gehört Ihnen.« Kevin versuchte, den Schrank anzuheben, um zu schauen, wie schwer er war. Dabei rumpelte es plötzlich im Inneren, als wären mehrere Gegenstände umgekippt. »Ach ja«, wurde Kevins fragender Blick beantwortet. »Da ist irgendwas drin. Wir wissen auch nicht so genau, was. $20 und er gehört Ihnen?« 5 Minuten später hob Kevin den kleinen Weinschrank kopfschüttelnd in sein Auto. Er wusste auch nicht so genau, warum er jetzt $15 für einen Schrank, den er nicht öffnen konnte, mit Inhalt, den er nicht sehen konnte, für eine Wohnung, in der er nicht reinpasste, bezahlt hatte. Aber irgendeine Faszination ging von diesem alten, rötlichen Schrank aus. Und er wollte ihn einfach haben. Seine Schwester Katie hatte jedoch sehr viel mehr Geld dort gelassen. Für über $200 hatte sie allerlei Nippes und Plunder gekauft, der in wenigen Wochen sowieso auf ihrem Dachboden landen würde. Aber sei es drum, so war sie halt. Zumindest hatte er sie mit dem Weinregal neidisch machen können, als sie gesehen hatte, dass er es kaufte. Als er seinen Kofferraum gerade schloss, hörte er ein dumpfes Schreien. Er schaute noch einmal zu dem Fenster des alten Hauses empor, aus dessen Richtung die Geräusche zu kommen schienen. Er erschrak beim Anblick des graubehaarten Kopfes, dessen wütende Fratze an das Glas gepresst war und schreiend zu ihm herüberblickte. Auch die Dame mittleren Alters, die ihm den Schrank verkauft hatte, war jetzt im Fenster zu sehen und versuchte vergeblich, ihre Mutter vom Fenster wegzuziehen und wieder ins Bett zu verfrachten. Kevin wurde flau im Magen und er entschloss sich, schnell einzusteigen und fortzufahren. Nachdem er seine Schwester nach Hause gebracht hatte, fuhr auch er wieder zurück zu seinem Haus und entlud die Neuanschaffung in seiner Garage. Er hatte zunächst überlegt, den Schrank zu einem Schlosser zu bringen, doch was, wenn tatsächlich etwas Wertvolles drin sein sollte? So viel Vertrauen würde er denen dann doch nicht schenken. Kevin probierte zuerst einige alte Schlüssel aus, die er noch in einer großen Schublade in seiner Garage gesammelt hatte. Doch natürlich passte keiner davon. Das wäre auch wirklich etwas sehr viel Glück gewesen, murmelte Kevin vor sich hin. Dann versuchte er mit Schraubenziehern, Zangen und Drähten irgendwie im Schloss herumzubohren, zu drehen und zu zerren, in der Hoffnung, plötzlich ein unerwartetes Klacken zu hören und das Innere des Weinschrankes zu erspähen. Doch auch die Versuche verliefen im Sand. Er wollte den Schrank eigentlich nicht kaputt machen, doch ihm fiel nichts weiter ein, als das Schloss in der Mitte aufzuflexen. Vorsichtig setzte er sich eine Schutzbrille auf und die Flex in dem Schlitz zwischen den Türen an, durch den man den eisernen Verschluss erahnen konnte. Funken sprühten durch die Luft und erleuchteten die Ecken seiner Garage. Doch egal wie lange er sägte, er schien einfach keine Fortschritte zu machen. Es wollte einfach nicht aufgehen. Irgendwann gab er einfach auf. Die Flexscheibe war um einiges geschrumpft, die Flex selber heiß gelaufen und auch Kevin glühte der Kopf. Selbst an seinen Ärmeln waren schon kleine Brandflecken von all den Funken. Doch als er seine Schutzbrille abnahm, um sich den Fortschritt am Verschluss genauer anzuschauen, dann war da kaum ein Kratzer zu sehen. Das Metall hätte schon zigmal durchgeschnitten sein sollen, doch es hatte kaum ein Anzeichen von Schäden. Mit schweißnasser Stirn gab er auf. Dann soll sich halt doch ein Schlosser die Zähne an den Ding ausbeißen. Er ließ sein Werkzeug enttäuscht auf dem Boden um den kleinen Schrank liegen und setzte sich vor den Fernseher, um noch ein wenig abzuschalten. Doch er war unruhig. Der verdammte verschlossene Schrank ließ ihm keine Ruhe. Es war, als würde er ihn rufen. Wortwörtlich. Immer wieder schaltete er seinen Fernseher stumm, weil er dachte, etwas gehört zu haben. Erst hielt er es für das Rauschen seiner Heizung, doch das war es nicht. Es kam aus der Garage. Es war ein Flüstern, was ihn lockte, ein Rauen, was ihn anzog. Irgendwann hielt er es nicht mehr aus, schaltete den Fernseher ab und ging wieder in die Garage. Er griff vorsichtig nach den Türen des Schrankes und zu seiner Verblüffung glitten sie beinahe geräusch- und mühelos auf. Doch noch viel erstaunter war Kevin, als er sah, dass im Inneren kein Anzeichen eines Schlosses zu sehen war. Anstelle des Schlosses waren auf der Innenseite der Türen insgesamt 4 Plätze für Weinflaschen, während der mittlere Part vermutlich für Gläser gedacht war. Doch stattdessen befanden sich darin mehrere merkwürdige Objekte. Ein kupferner Kelch, eine blonde und eine schwarze Locke anscheinend menschlichen Haares, die jeweils mit einem Faden zusammengebunden waren. Außerdem stand dort noch ein schwarzer, gusseiserner Kerzenhalter mit 4 Oktopusfüßen und ein kleiner, gravierter Granitblock. Kevin kannte die Sprache nicht, doch er schätzte, dass es Hebräisch sein könnte. Er schüttelte enttäuscht den Kopf. Doch kein Gold und Silber. Die alte Frau schien verwirrter gewesen zu sein, als ihre Tochter dachte. Wie sonst kam dieser Blödsinn hier rein? Naja, zumindest der Kelch und der Kerzenhalter könnten tatsächlich noch etwas wert sein. Gleichzeitig erfreut darüber, dass er den Schrank aufbekommen hatte und enttäuscht von seinem Inhalt, entschied Kevin, sich ins Bett zu gehen. Doch diese Nacht wurde zur Hölle für ihn. Er hatte schon oft von Schlafparalyse gehört und viel darüber gelesen, doch er hätte nie damit gerechnet, selber mal darunter zu leiden oder dass es so schrecklich sein würde. Er erwachte, stumm und wie gefesselt an sein Bett, mit Druck auf der Brust. Und der schreienden Fratze der alten Frau, deren Gesicht wie durch eine unsichtbare Scheibe zerdrückt war, knapp über seinem Gesicht schwebend. Gefühlte Stunden erlitt er so Todesängste, während das säuselnde Raunen und Flüstern aus dem Inneren des Weinschranks noch immer in seinen Ohren lag. Irgendwann, nach nicht enden wollenden Stunden voller Angst, schaffte er es endlich, sich zu bewegen, und auch die Fratze über ihm verschwand sofort. Doch auch die nächsten Tage ließ ihn das Flüstern und Raunen nicht in Ruhe, so dass er sich entschloss, den Schrank fürs Erste auf den Dachboden seiner Schwester zu verfrachten. Hauptsache weg. Und tatsächlich, sobald das verfluchte Möbelstück sein Haus verlassen hatte, schlief er wieder wie ein Baby. Seine Schwester jedoch nicht. Katie ließ mehrere Tage nicht viel von sich hören, bis Kevin irgendwann einen Anruf bekam, dass sie von der Treppe gestürzt sei und sich das Bein gebrochen habe. Als er sie daraufhin besuchte, konnte er große Ringe unter ihren Augen erkennen, die er selber bis vor kurzem getragen hatte. Sie wollte zunächst nicht erzählen, wie ihr Unfall passiert war, doch irgendwann rückte sie mit der Sprache raus. »Halt mich bitte nicht für verrückt, aber ich glaube, es war der Schrank.« Kevin hatte befürchtet, dass sie das sagen würde. »Ich bin von der Leiter zum Dachboden gefallen. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist, als ob er mich anziehen würde. Es ist wie ein...« »Flüstern«, beendete Kevin ihren Satz. »Ja, ich hab's auch gehört. Ich hätte ihn niemals zu dir bringen dürfen.« In diesem Moment entschloss Kevin, dass er den Schrank loswerden musste. Aber er konnte sich einfach nicht dazu durchringen, ihn einfach bei irgendwem abzustellen. Wer weiß, was dann passieren würde. Also entschied er sich, den Schrank zu verkaufen und dabei ehrlich zu sein. Er bot ihm im Internet zum Verkauf an, schrieb von allem, was ihm passiert war, vom Flüstern und von dem Unfall. Er schrieb von der alten Dame, den Gegenständen im Inneren und dem augenscheinlichen Fluch, der auf ihm lag. Wer immer diesen Schrank kaufen würde, sollte genau wissen, worauf er sich einließ. Er endete die Anzeige mit: »Ich würde den Schrank zerstören, wenn ich wüsste, dass ich es damit nicht einfach noch schlimmer machen würde. Aber ich habe gehört, dass es hier vielleicht Menschen gibt, die diese Dinge verstehen, die mit solchen Dingen umgehen können. Wenn du einer dieser Menschen bist, bitte, bitte kaufe diesen Schrank und tu damit, was immer man damit tut. Hilf mir.« Nur wenige Tage später wurde der Schrank für $140 ersteigert. Doch in den nächsten Wochen und Monaten sah Kevin immer wieder Anzeigen für den Weinschrank auftauchen, stets mit ähnlichen Beschreibungen über die Erlebnisse derer, die ihn zuvor gekauft hatten.
So, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, nochmal fürs Protokoll. Das ist aber sowas von klassischer Kliman. Also, jetzt haben wir es. Folge 71 auf jeden Fall. Der klassischste Kliman vielleicht von allen.
Ist die Definition von klassischem Kliman einfach ein geiles Ende von der Geschichte?
You wish. You wish. Also, erstmal ist ja unser Pota hier, unser Protagonist hier,
ja,
eine wirklich ehrliche Haut.
Da, ja, kann man nicht anders sagen.
Das muss man ja mal sagen. Aber wieso kaufen haufenweise Idioten dann seinen Schrank ab? Warum sind die, also vor allem mehrmals, so, ich meine, gut, man kann davon ausgehen, der zweite war nicht ganz so ehrlich und hat gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich hau das Ding jetzt ins Netz, und dann landet es immer wieder im Netz. Aber wenn du schon sagst, pass mal auf, du, ich habe hier, glaube ich, einen verfluchten Schrank, der ist wirklich böse, und ich sag dir mal, den solltest du nur kaufen, wenn du dich damit auskennst, und du kaufst den für $140 und dann landet der, schmeißt du den eine Woche später da wieder rein. Was bist du denn bitte für ein Dämonologe?
Was meinst du, wie schnell und für wie viel Geld die Annabelle-Puppe weggehen würde? Und stell mir vor, die ist dann wirklich verflucht und jemand sagt, holy shit, ich muss die loswerden, und packt die wieder bei eBay rein. Was meinst du, wie schnell die dann wieder verkauft wäre? Ich glaube, Es gibt genug Honks auf dieser Welt, die sagen, oh geil, ich wollte schon immer ein verfluchtes Item haben, und dann kannst du wochenlang nicht pennen und alles ist scheiße, und denkst, na scheiße, ich setz vielleicht wieder rein. Oder irgendein anderer Honk sagt, jetzt ist meine Gelegenheit, ist günstiger geworden. Ich glaube leider.
Das Ding ist halt beim klassischen Kliman auch, dass das halt immer auch nicht so ganz klar wird, was da jetzt los ist. Also das ist so offen, offen, offen. Das ist so, Ja, hier unser. Und es ist auch wieder gut ausgegangen für den Hauptcharakter. So, er ist ein bisschen was passiert, aber es ist auch alles nicht so mega schlimm und dann wird er das auch irgendwie los und dann guckt er nochmal ganz mysteriös ins Netz. Die Anzeige ist dann doch wieder da.
Ist das ein Symptom von dem klassischen Klima, dass es dem Protas im Endeffekt doch ganz gut geht und alles ist irgendwie noch gerade so gut
meistens
gegangen?
Meistens ja. Also sag ich mal so, dein Stil ist generell auch so, dass du eigentlich fast nie... Du warst am Anfang viel gewalttätiger. Die ersten 3, 4, 5 Geschichten von dir, die waren richtig doll. Mit deinen blutigen Tieren da überall und in den Wänden, stimmt. Und irgendwelche im Wald lagen überall tote Hirsche rum und so. Und jetzt ist aber eigentlich so, bei mir ist es, weil du hättest niemals die Frau aus der letzten Geschichte von mir mit der Naht da, du hättest sie niemals sterben gelassen. Das wäre genauso gewesen. Da wäre ein Nagel rausgekommen und die Frau wäre irgendwie noch so, oh nein, sie spürte, dass sie etwas Verbotenes tat und sie hörte für immer damit auf und sie heiratete Paul am Ende noch oder so. So, aber das ist hier nämlich jetzt auch nämlich so. Es passiert eigentlich niemandem was und eigentlich ist es aber auch ganz geil.
Ich überlege, ich gehe gerade unsere letzten Folgen durch und gucke so, weil ich bin der Meinung, ich habe auch nochmal was richtig Brutales irgendwie gemacht, oder?
Ja, so ab und an hier so mein Vater denke und so.
Oh ja,
klar, das ist aber da musst du ja auch. Das ist ja das wahre Thema.
Da führt nichts dran vorbei, das
stimmt. Da nimmst du dir dann auch eben diese wahren Fälle raus. Aber du hast auch mal häufig.
Oh, nächste Folge sterben so viele Leute.
Nein, das sollst du ja gar nicht aus Krampf machen. Ich finde, das ist ein schöner, sich schön ergänzt.
Mhm.
So zum Beispiel, ich hatte letztes Mal eine gute Geistgeschichte, so da war es mal wieder, obwohl es da ein bisschen blutig wieder war, ja, aber ich finde das, es ist einfach so.
Wir bedienen viele verschiedene Sachen so
ja,
damit,
und
ne?
Es ist einfach so bei dir auch so konsistent immer so, das ist geil, also weil es gibt einfach einen klassischen Klima, einen waschechten Wellbrook gibt's nicht in der Form, es gibt halt, jo, waschechter Wellbrook, da sind schon wieder Blut gespritzt und Kinder wurden misshandelt oder so, nein, aber das war ein klassischer Klima.
Es gibt bei Wellbrook gibt's mehr so einzelne Elemente, zum Beispiel Sibylle, Erlen, Keil und sowas.
Stimmt, das hast du letzte Woche schon gesagt. Ja, das stimmt, diese deutschen Namen.
Das ist so ein Christoph-Ding. Das war doch auch damals schon bei, ich glaube, was war das, Folge 3 mit dem Wolf, die Pümmelsdorfer.
Ja, vor allem, es gab doch einmal noch Herr Schlingelbein oder so.
Stimmt.
Da muss ich mir auch so viel anhören.
Es war lange kein Novak mehr bei dir unterwegs.
Adam
mit Novak.
Da muss ich immer noch so drüber lachen. Vor allem, ich glaube, der Typ hieß ja bei mir einfach irgendwie wie kam er noch darauf? Ich habe irgendwie, der hieß, glaube ich, Adam Mac mit
der
Vornamen.
Adam Mac und mit Nachnamen Novak. Ich dachte, das war Adam Mac Novak.
Wer kennt sie nicht, den polnischen McNova-Clan? Da musste ich so lachen, als du mir das erzählt hast. Okay, aber warte mal eben.
Ja.
Sorry, wir müssen ja mal eben wieder auf die Geschichte zurückkommen. Also, der kauft, also diese Frau, die wusste ja auch auf jeden Fall schon, was da los ist. So, die geht von 30 auf 15 runter innerhalb von 2 Minuten. Also entweder ist das eine ganz schlechte Verkäuferin oder die wollte das Ding genauso loswerden wie er. Ich muss morgen beim zweiten Mal hören nochmal drauf achten, ob da irgendwo schon ein Foreshadowing drin war. Jetzt gerade komme ich nicht drauf. Da habe ich dann, wie du das manchmal bei Filmen hast, du guckst das und dann, ne. Und beim Rewatchen denkst du, oh warte mal, da waren ja schon 3, 4 Hinweise. Mhm. Da bin ich schon gespannt drauf. Aber ja, so richtig viel ist nicht passiert, ne? Aber sag mal, seine Schwester, haben die zusammen gewohnt?
Nee.
Wieso passiert ihr denn dann was, wenn er...
Er bringt das auf ihren Dachboden.
Ach, auf ihren Dachboden?
Ja,
ja. Ah, okay. Hä? Weil er keinen hat, oder was?
Vielleicht.
Ah, okay. Verfluchte Gegenstände. Ich wollte jetzt tatsächlich eigentlich gerade sagen, hatten wir noch nicht so oft oder gar nicht. Allerdings musste ich ganz kurz auch an deine Geschichte aus dem letzten Jahr denken. Mit, ich weiß gar nicht, ob es eine Halloween-Geschichte war.
Der schwarze Spiegel?
Ja, genau.
Stimmt, das war auch ein Flohmarkt.
Auch so ein verfluchter Gegenstand. Ja.
Da kam das Kratzen aus dem Spiegel raus, ne?
Ja,
da hat
ja,
die ganze
genau.
Zeit so ein Kratzen gehört.
Ja.
Ah, ja, stimmt.
Aber ja, sehr richtig, was du gesagt hast. Sehr, sehr ähnlich ein bisschen unsere Geschichten. Flohmarkt, alter
verfluchter Gegenstand irgendwie so.
Ja. Wie ist die Geschichte?
Fundstück.
Fundstück. Ja, sowas, da bin ich ja aber raus bei so einen Sachen, ne? Also ich bin ja schon auch so, also so alte Häuser, die billig sind und wenn mir da noch jemand erzählt, was da passiert ist, dann bin ich da auch, glaube ich, vielleicht, wobei, weiß ich gar nicht, wenn mir jetzt hier jemand einen Altbau für 100.000 Euro andrehen würde, dann würde ich sagen, das ist mir so scheißegal. Und selbst wenn die Jungfrau Maria da geköpft wurde, rein da. Alle Mann rein.
Du, für 100.000 Altbau hier in Bremen.
Die muss es ja auch mit mir aushalten, die Jungfrau Maria.
Richtig, die ohne Scheiß, ich glaube, die ist schneller genervt als du.
Du, wenn die mich einmal, ja, ich wollte gerade sagen.
Dieses ganze Gitarrenspiel, kann er nicht endlich mal aufhören. Und der flucht immer so, wenn er zockt. Der flucht
immer so beim Zocken, ja. Aber so, ich bin ja nicht so ein Flohmarktmensch.
War ich früher. Jetzt schon lange nicht mehr, aber auch einfach, weil ich keinen Platz mehr habe. Also ich brauch ja nicht, was soll ich da kaufen? Ich kann nichts mehr irgendwo hinstellen, ich habe eh schon zu viel Scheiß. Und habe irgendwann mal groß aussortiert, habe dann Platz gehabt, habe dann den Platz ganz schnell mit ganz vielen Pflanzen gefüllt, jetzt habe ich wieder keinen Platz. Also
ja, vor allem auf dem Flohmarkt, also so, da gibt's, also so, weiß nicht, Fahrrad kann man da mal ganz gut kaufen, wenn man noch so eine Gurke braucht oder so. Oder du fährst hier zur Vizenbörse, wo ja wirklich dann richtig gute Räder verkauft werden. Also, da kann man auch mal geile Sachen kaufen. Das ist ja mittlerweile auch bei vielen, glaube ich, so ein Happening. Ach komm, wir schlendern mal auf den Sonntag über den Flohmarkt und gucken mal, kaufen eh nichts. So wie hier, wie Brian so ein bisschen in meiner Story.
Ja.
Ja, aber diese Möbel, die man da so mit seinen Anfang 20 da irgendwie weggeschleppt hat, diese, weißt du, was du jetzt hier alles bei Wedderbruck oder so findest, diesen ganzen 70er-Scheiß, das kann ich auch nicht mehr sehen.
Aber das
in jedes Café hier in Bremen gehst du rein. Überall stehen diese alten, ja, Möbel von Oma, ey. Auf so ein altes Radio. Irgendwo hängt noch ein Bild von einem Kackschiff.
Es gibt halt alte Möbel in cool und es gibt halt alte Möbel in doof. Also, und das doof finde ich einfach dieses Muffige. Du rennst, denkst einfach so, okay, es sieht aus wie das Wohnzimmer von meiner Großtante.
Ja, wenn du sie so lässt, genau. Ich habe ja auch, wir haben ja auch zwei so eine Sessel. Den einen habe ich von einem Kumpel von mir bekommen und den anderen hat Laura irgendwie auf der Straße gefunden. Genau so eine alten Oma-Dinger. Und die haben, wir bei einer Freundin, die ist so, ich weiß jetzt wieder gar nicht, ob ich das jetzt richtig sage, Sattlerin oder so, die kann sowas halt. Also ich glaube, Sattlerin nennt man sowas sogar.
Kann gut sein, ja.
Die hat die halt neu bezogen und die sehen halt fresh aus. Also kann man immer noch mögen oder nicht mögen, aber die haben halt nicht mehr diesen alten Oma-Bezug da drauf, weißt du? Das sieht einfach bodenlos aus.
Ich glaube aber einfach, die Leute wissen leider mehr, was der Kram wert ist. Das heißt, Leute bringen es dann halt zu eBay oder sowas, weil sie wissen, okay, keine Ahnung, ein vernünftiger Stuhl, dafür kann ich noch Kohle kriegen, und sagen nicht, oh, ich nehme es mit auf den Flohmarkt, irgendwer anders wird schon glücklich damit, mal gucken, was ich kriege. Sondern sagen, nee, 100 Euro, take it or leave it, so ein bisschen.
Ja.
Und deswegen gibt es auf dem Flohmarkt wird immer mehr eine Schrottsammlung.
Ja, ja, voll. Da sind ja teilweise Stände, wo du sagst so, warum kommst du hier überhaupt her?
Ja.
Also das ist ja nur Ramsch.
Also was mein Vater früher noch erzählt hat, früher, selbst auf Sperrmüll hast du ja früher vernünftige Möbel gehabt. Da gab es kein eBay, kein gar nichts, höchstens Flohmarkt, da hatten nicht alle Bock drauf. Und er hat einfach, wir haben so viele Möbel zu Hause gehabt, die wirklich geil sind, die er vom Sperrmüll hat, einmal irgendwie abgebeizt oder irgendwie sowas, neu lackiert. Mega.
Ja.
So, und das kriegst du heutzutage, wird sowas halt, da wissen die Leute, okay, das stelle ich bei eBay rein, krieg 200 Euro dafür.
Ja, stimmt schon. Ich habe früher immer Flohmarkt gemacht vor meiner Haustür. Haben immer Klamotten vertickt. Hab richtig viel Geld verdient.
Mein Bruder hat, glaube ich, was hat er nochmal gemacht? War das gekauft in meinem Lade oder Marmelade hier geschenkt bekommen von der Nachbarin oder sowas, der hat irgendwie versucht, Kram zu verticken, den er, ich glaube, er hat gekaufte Marmelade versucht zu verkaufen auf dem Flohmarkt, so.
Perfekt. Dann lieber unfreeze me, genieß me. Ich fand die Idee, ehrlich gesagt, gar nicht so scheiße, muss ich sagen. An sich ein geiles Konzept.
Ja.
Nur eine Umsetzung hat es gehapert.
Ein bisschen.
Aber sonst.
Unfreeze me, genieß me.
Ja. Apropos genießen. Ich habe das die letzten Wochen ganz schön genossen, was hier alles reingeflattert ist bei uns auf dem PayPal-Account.
Ey, also ich sag mal ganz kurz, meine Geschichte, ne? Wie hieß die denn nochmal? Die Skihütte?
Schneegestöber.
Die hat uns aber den einen oder anderen Groschen beschert.
Den einen oder anderen, ich glaube, das ein oder andere Glas Wein wurde damit bezahlt.
Aber wir fangen zuerst natürlich an mit unseren Patreons. Vielen Dank, Tinomann, ich kann es nicht genau sagen, da ist ein N noch in der Mitte. Vielen, vielen Dank, dass du bei Patreon jetzt dabei bist.
Vielen Dank, Anna. Herzlich willkommen bei Steady.
Und jetzt kommen wir zu den ganzen Straforis. Und zwar haben wir Straforis bekommen. Ich mache die einfach mal alle durch.
Yes.
Von Samantha, von Lukas, von Philipp, von Magdalena, von Ole, von Saya, Darlene, Nadine, Melanie, zwei von Anna, zwei von einer anderen Anna und zwei von Sebastian. Und fast alle haben tatsächlich noch mit reingeschrieben, dass es für Schneegestöber war. Von Anna habe ich sogar zwei nur für Schneegestöber bekommen. Zwei Strafeuros.
Sehr großzügig, vielen Dank.
Vielen, vielen Dank dafür und auch vielen Dank an Annemarie für den Support.
Ja, und da müssen wir uns dann natürlich auch nochmal ganz herzlich bei Marco bedanken, aka Makia. Viele werden Marco auch unter Makia kennen. Vielen, vielen Dank für deine großzügige, sehr, sehr großzügige Doni, mein Lieber.
Vielen, vielen Dank, ey.
Wir küssen dein Herz und deine Augen und freuen uns, dich bald wieder auf Twitch zu sehen. Stichwort Twitch. Wenn ihr uns öfter mal sehen möchtet, könnt ihr das tun. Wir zocken mehrmals live in der Woche auf Twitch. Den Link dazu findet ihr wie all unsere Links auf unserer Website. Auf www.geschichten aus dem Altbau könnt ihr nicht nur ein T-Shirt oder eine Tasse von uns shoppen. Nein, ihr könnt uns dort hören und schauen und findet dort eben auch alle Links, wie ihr uns supporten könnt.
Auch Links zu Instagram sind natürlich dort vertreten. Da findet ihr wiederum alle Sachen zu den Auflösungen unserer echten Geschichte. Ein Bild von Christoph und mir, wie wir Wein trinken. Und da sind auch immer die Abstimmungen in den Stories, die, sorry, letzte Woche ein bisschen spät kamen. Aber sie kommt immer. Also folgt uns da gerne, damit ihr auch mit abstimmen könnt, ob die Geschichten wahr sind oder nicht. Und in den Posts könnt ihr natürlich eure Vermutung dalassen oder auch sehr gerne klugscheißen. Entweder wenn wir Bullshit erzählt haben in den Folgen mal wieder oder wenn ihr genau wisst, woher unsere Inspirationen wohl stammen.
Außerdem solltet ihr uns natürlich eine Bewertung schreiben. Auf iTunes oder auch auf Spotify. Einfach mal eben 5 Sterne hochswipen. Kostet kein Geld, dauert nicht lange und hilft uns ungemein.
Könnt auch gerne noch einen Satz dazu schreiben.
Sowas wie top.
Gerne wieder.
10 von 10, super Podcaster, höre ich gerne wieder. Ja, Leute. Vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau.
Das ist 1 Euro. Okay, dann kannst du den schon mal bezahlen, Kollege. Ich habe auch nichts, ist nichts für dich. Ich habe es rausgenommen. Warte, ich habe.
Du hast es rausgenommen? Wohin denn? Deine Hosentasche? Du Assi, ey.
Ich musste letztens irgendwie, was musste ich nochmal bezahlen? Ich glaube, ich habe irgendwie ein Trinkgeld gegeben.
Trinkgeld? So richtig unnötig und dann von uns? Du bist so ein Sack, Alter.
Ich zahle das hier wieder rein.